Moin. Drei Jahre bin ich jetzt im Ruhrort und das Moin habe ich gelernt, dass man das immer sagen darf. Auch abends, spät und überhaupt. Mein Name ist Tobi, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde und ich finde es unfassbar genial zu sehen, dass dieser Raum nicht nur fertig ist, sondern rappelvoll mit Leuten. Und es ist so schön, dass du da bist und mit uns gemeinsam feierst. Und ich glaube, wir haben ja nicht nur den Grund zu feiern, dass wir hier sind, weil der Saal fertig geworden ist, sondern wir haben allen Grund zu feiern, weil wir sind 50 Jahre hier in Ruhrort als Gemeinde ansässig. Und das finde ich auch richtig stark. Ich muss mir das Mikro mal ein bisschen kleiner machen. Sonst habe ich immer so einen neben mir stehen. Jede Nation hat ja Stärken und Schwächen. Und einige Stärken haben eben auch einige Schwächen so mit sich. Und wir Deutschen, wir zählen jetzt nicht unbedingt zu den Ländern, wo am meisten bekannt ist, dass wir eine positive Lebenseinstellung haben. Also ich glaube, keiner auf der Welt würde sagen, Mensch, die Deutschen, die jubeln den ganzen Tag, die rennen mit einem breiten Grinsen mit dem Gesicht durch die Welt und sagen, Mensch, alles super, alles toll, das Leben ist einfach nur schön. 24/7 nur Sonnenschein. Nein. Wir motzen. Und zwar motzen wir auf einem sehr hohen Niveau. Wir motzen und irgendwie ist uns nie alles immer so hundertprozentig recht. Und ich habe es noch nie erlebt zum Beispiel, dass nach einer Ansprache unserer Bundeskanzlerin alle gesagt haben, Mensch, das war richtig gut heute. Heute war das war mal richtig, richtig klasse, was sie gesagt hat. Sondern es gibt immer irgendwas zu motzen. Oder Smalltalk. Da bin ich ein großer Fan von. Nehme ich nicht. Ich finde Smalltalk eigentlich ziemlich schwierig. Aber wie fängt man an? Man fängt damit an und fragt, und wie findest du das Wetter? Oder, ja, das Wetter letzte Woche war ja auch wieder schwierig. Oder irgendwie zu heiß oder zu kalt und man kann tun und lassen, was man will. Im Winter ist es immer zu kalt und im Sommer ist es immer zu heiß. Und ja, zugegeben, die letzten Wochen gab es auch ein paar Tage, wo ich gedacht habe, Mann, das ist ein bisschen heiß hier. Aber es ist doch schön, dass wir in einem Land leben, wo wir unterschiedliche Wetterlagen haben. Dass wir nicht in der Antarktis leben oder auch nicht in der Wüste leben. Eigentlich ist es echt positiv. Oder im Straßenverkehr. Der eine rast und ist viel zu schnell und im nächsten Moment drängelt einer von hinten und du denkst dir, meine Güte, was soll das denn? Dabei haben wir doch allen Grund, dankbar zu sein. Und erst recht an einem Tag wie diesen, wo wir 50 Jahre in Ruhrort feiern, diesen Saal fertig gemacht haben. Aber das haben wir euch noch gar nicht verraten. Wir feiern nicht nur 50 Jahre Ruhrort, sondern wir sind als Gemeinde auch 66 Jahre alt geworden. Und wir haben gesagt, wir feiern dieses Jahr 50-Jähriges, damit wir in 4 Jahren die Möglichkeit haben, nochmal ein 70-Jähriges zu feiern. Dass wir nicht so lange warten müssen. Und Udo Jürgens hat ja mal diesen Ohrwurm geprägt. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Es tut mir leid, jetzt werdet ihr alle dieses Lied im Kopf haben, den ganzen Tag. Aber das war auch ein bisschen Absicht. Und ich glaube, das trifft auch heute auf uns zu. Es ist noch lange nicht Schluss. Es ist noch lange nicht irgendwo Ende der Fahnenstange erreicht, sondern ich glaube, wir haben noch so viele gute Jahre vor uns, hier in Ruhrort, mit den Ruhrortern gemeinsam und in dieser Stadt und haben noch viel zu entdecken, was es noch zu entdecken gibt und was Gott für uns bereitet hat. Und heute soll es mir in der Predigt genau um Dankbarkeit geben. Und dazu will ich mal mit uns gemeinsam eine Bibelgeschichte betrachten, die Jesus erlebt hat. Und das ist so eine typische Szene, wie wir sie eigentlich auch immer wieder in unserem Leben erleben. Wenn wir den Schlüssel heute Morgen erkennen, der da drin steckt, dann bringt uns das unfassbar weiter im Leben. Ich habe ihn euch mitgebracht, wir können ihn gemeinsam lesen. Lukas 17, Abvers 11. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einem Abstand stehen und schrien laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Warum um alles in der Welt schreien die? Ist Jesus taub? Hat er irgendwie sie nicht gesehen oder so? Sie hatten Aussatz, sagt uns die Bibel hier. Und das bedeutet, es war eine Krankheit, die man auf der Haut gesehen hat. Und sie waren dazu verpflichtet, Abstand zu halten zu jedem, der irgendwie nicht diese Krankheit hat, damit man sich nicht ansteckt. Sie mussten außerhalb der Stadt leben. Sie waren Aussätzige. Sie waren nicht Teil der Gesellschaft, sondern waren weit davon entfernt. Sie müssen also schreien, weil Jesus weit weg steht. Und wenn sie sich ihm genähert hätten, hätten sie die Todesstrafe bekommen. Das wäre aus gewesen für sie. Sie sind definiert über ihren Aussatz in der Gesellschaft. Jeder sieht schon von Weitem, oh weia, da sind die Aussätzigen. Bloß nicht näher gehen. Und ich glaube, das ist heute auch bei dem einen oder anderen hier der Fall. Nicht, dass ihr Aussatz habt und irgendwie euch nicht Menschen nähern dürft. Aber ich glaube, dass jeder von uns und auch einige heute Morgen hier das in ihrem Leben ganz konkret kennen. Diese kleinen Dinge, die vielleicht auch niemand sieht und niemand weiß, aber die ausgesprochen worden sind über dein Leben, wie jemand gesagt hat, das kannst du nicht, das wirst du niemals schaffen. Und es definiert dich und es definiert deine Person ganz tief drin in dir. Sachen, für die du dich schämst, Geschichten, die du erlebt hast oder wo du sagst, boah, wenn das jemand mitbekäme, echt schlimm. 10 Aussätzige sind also unterwegs und sie schreien Jesus nach. Vers 14 geht's weiter. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen. Und wenn Jesus hier sagt, sagte zu ihnen, also wenn er steht, sagte zu ihnen, dann ist er hingegangen. Hat er nicht schreien müssen, weil er ist in Beziehung mit ihnen getreten, er ist rangegangen. Was eigentlich komplett daneben war in der damaligen Gesellschaft. Das durfte man nicht tun. Und ich finde es so genial, weil Jesus offensichtlich so gar keine Berührungsängste hat. Es ist ihm völlig egal, was die Leute denken, was die Leute sagen, ob irgendwo etwas da ist, was sie hindern könnte, in Gemeinschaft miteinander zu stehen. Jesus sagt, hey, ich will Kontakt, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und dann sagt Jesus zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Jesus, toller Vorschlag. Was würde wohl passieren, wenn diese 10 Aussätzigen, die Ausgestoßene der Gesellschaft, die sagen, ich bin definiert über meine Krankheit, über das, was mich offensichtlich auszeichnet. Wenn diese 10 Jungs jetzt auch noch zu den höchsten Priestern der damaligen Zeit gehen und sagen, hi, übrigens, hier sind wir, wir sollen uns mal hier vorstellen. Todesstrafe, Feierabend, Ende der Fahnenstange. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. So geht der Bibeltext weiter. Was mussten sie erst tun? Sie mussten losgehen. Und jetzt ist das Problem, dass sie erst losgehen mussten und nicht wussten, was passiert auf dem Weg dorthin. Und manchmal ist das in unserem Leben ja auch so. Wir wünschen uns so einen Gott, der wie so ein Wunschautomat funktioniert. Ich schmeiß mein Gebet oben rein, meinen Wunsch oben rein und unten kommt genau das raus, was ich jetzt brauche. Oder ich habe schon einen vorgefertigten Plan und weiß, nach 3 Schritten wird das Wunder geschehen. Da werde ich geheilt werden. Oder dort wird etwas in meinem Leben geschehen, was ich mir so sehr wünsche. Das Ding ist aber, manchmal ist es eben ein Prozess. Und das Problem an Prozessen ist, dass wir laufen und während wir laufen vergessen, dass wir ursprünglich mal den Wunsch hatten. Und dass wir Dinge dann erleben und auf einmal, Mensch, wo kommt das denn jetzt her? Weiß ich ja gar nicht, habe ich ganz vergessen, dass ich darüber ja mal nachgedacht habe. Und jetzt geht's weiter. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Mal kurz ein bisschen Mathe heute Morgen, das schaffen wir. Wir haben 10 Leute, die krank sind. Man sieht, sie haben Aussatz, sie sind Ausgestoßene, sie gehen zu Jesus. Schreien ihn an, Jesus geht zu ihnen, sie haben Gemeinschaft und er sagt, geht mal dorthin und stellt euch den Priestern vor. 10 Leute gehen los, einer kommt wieder. Was ist mit den anderen 9? 10% kommen zurück. Wo sind die anderen 90? In mir steht diese Frage auf, haben die keine Erziehung genossen, dass man einfach mal zurückgeht und Danke sagt. Dankbar ist für das, was man erlebt hat, dankbar ist für das, was geschehen ist in einem Leben. So nach dem Motto, na, wie sagt man da? Einer von ihm kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Also Jesus stellt sich auch diese Frage. Sag mal, da waren doch gerade noch 9 Jungs mehr. Was ist denn mit dem Rest? Ist es denn keinem außer diesen Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Warte mal, Jesus, dein Glaube hat dich gerettet? War es nicht Jesus? Also, 10 Leute werden gesund. Wie viele Menschen hat denn der Glaube jetzt nun geholfen? Nur einer? Auf den ersten Blick würden wir sagen, 10, oder? Also 10 sind ja losgelaufen, haben gesagt, okay, wenn Jesus das sagt, keine Ahnung, machen wir halt, passt schon irgendwie. Aber Jesus redet hier von einer bestimmten Art zu glauben, von einem bestimmten Glauben, der mehr ist als problemorientiert, nach dem Motto, Problem ist da, ich gehe zu Jesus, meinem Wunschautomaten, und sage, ich hätte ganz gerne das oder dieses oder jenes. Problem weg, Thema durch. Ich glaube, du kannst auf drei Arten deinen Glauben leben. Die erste Art ist, ich habe ein Problem oder irgendwas, wo ich Gott brauche, und dann gehe ich zu Gott hin und bitte und bettel und sage, bitte, bitte, lieber Gott, mach doch bitte endlich das. Ist ganz egal, wie du das nennst, aber irgendwie fangen wir dann an zu beten oder Gedanken zu äußern und sagen dann Gott auch noch ganz genau, wie es zu tun hat. Also wir haben dann schon in uns so eine genaue Vorstellung, welche Schritte jetzt passieren müssen und wie ich mir das genau vorstelle und wünsche, dass das auch genauso ist, wie das mein Gedanke so wiedergibt. Und am Ende kommt dann vielleicht noch so ein Satz wie, Gott, wenn es dich wirklich gibt und du mich auch noch lieb hast, dann mach das doch bitte so oder so. So ein Quatsch. Ich erkläre Gott von oben herab, was er jetzt zu tun hat. Danach gehe ich wieder weg, dann passiert es vielleicht nicht sofort und ich sage, ja gut, das mit Gott ist sowieso nicht, das funktioniert nicht. Gott gibt es ja gar nicht. Blöd, dass ich gebetet habe, naja gut, was habe ich verloren? Kann es sein, dass dein und dass mein Gebetsleben manchmal ganz genau so aussieht? Dass wir ihn bitten und betteln und Anträge stellen, wie Dinge zu funktionieren und zu sein haben, und in nur 10% der Fälle kommen wir zurück und sagen, danke Gott. Eine zweite Art, den Glauben zu leben, ich habe ihn mal genannt, dieser Wie-sagt-man-Glaube, Wie-sagt-man-Mentalität. Gott tut was in meinem Leben oder ich erlebe ein Wunder und denke, Mensch, das war jetzt richtig gut, ich habe einen neuen Arbeitsplatz gefunden, wir haben unseren Saal fertig gebaut, weiß ja nicht, was man noch so sagen könnte, ich habe ein neues Auto bekommen, ein Kind ist geboren worden, was auch immer. Oder eine enge Situation ist richtig gut ausgegangen. Und Gott tut etwas und ich gehe hin und sage nur kurz so, danke, und gehe wieder weg. Ich lebe mein Leben einfach weiter, bis das nächste Problem kommt. Und dann renne ich wieder hin und sage, ich habe da noch mal ein Problem, könntest du mal bitte? Und dann passiert es und ich gehe wieder hin, danke, und gehe wieder weg. Dieses Wie-sagt-man-Mentalität. Ich habe zwei kleine Jungs. Und das ist ja durchaus auch normal, dass man ihnen das beibringt, dankbar zu sein. Und wenn man irgendwie bei der Metzgerei ist oder kriegt irgendwo eine Scheibe Wurst und die Kinder gucken dann mit großen Augen und bekommen das, aber sagen nicht wirklich was dazu, dann stehen die Eltern natürlich daneben und sagen, wie sagt man? Und dann kommt so ein Danke. Das ist diese Mentalität, die ich meine. Sie lernen es, aber es ist nicht wirklich innere Überzeugung, dass sie gerade dankbar sind, sondern sie sagen es, weil der Papa es gesagt hat. Und dann gibt es die dritte Variante. Die Variante, von der Gott hier redet, und das ist die Variante, bei Gott zu bleiben. Mit ihm in Kontakt zu kommen, mit ihm ein Leben zu leben. Nicht nur irgendwie mal da zu sein, wenn ich was brauche. Nicht nur irgendwie mal, naja, es gehört halt dazu, irgendwo mal in den Gottesdienst zu gehen, sondern Beziehung, Gemeinschaft mit ihm zu leben und mit ihm zu haben. Wenn es mir gut geht, aber eben auch, wenn es mir schlecht geht. Ob ich Krankheit habe oder gesund bin und dass ich eine Einstellung der Dankbarkeit habe, die unabhängig von meinen Umständen ist, ein echtes und volles Leben erlebe. Und das ist der Grund, warum Jesus hier zu diesem einen Menschen sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Nicht nur, du hast jetzt diesen einen Moment erlebt, wo du sagst, Mensch, super, mein Aussatz ist weg, ich bin wieder Teil der Gesellschaft, ich kann wieder mit Menschen in Kontakt kommen, sondern ein, hey, du glaubst und es wird dir helfen darüber hinaus, über diesen einen Moment. Du wirst ein echtes und ein volles Leben erleben, weil du mit Gott in Kontakt bist. Wir feiern 50 Jahre Christengemeinde in Ruhrort. Und wir feiern unseren neuen Saal und wir sind unfassbar dankbar. Mich macht das so dankbar, zu sehen, dass wir das umsetzen konnten und dass Gott Versorgung geschenkt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass solche finanziellen Mittel da sind in der Gemeinde in der Größenordnung. Und eingangs hatte ich euch diesen Ohrwurm in den Kopf gesetzt von Udo Jürgens mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an. Und auch wenn Udo da mit Sicherheit etwas anderes meinte, glaube ich, dass er recht hat. Das Leben kann anfangen. Egal ob mit 50 Jahren mit 66 Jahren, ob mit 13, 14, 70 Jahren. Die Frage ist, welchen Glauben hast du? Die Frage ist, welchen Glauben hast du? Wie lebst du deinen Glauben zu Gott? Und meine Einladung an dich heute Morgen, heute Nachmittag, das sind so die freudschen Versprecher, die man so drin hat, ist, dass du einfach mal anfängst, darüber nachzudenken, vielleicht mal die dritte Variante zu wählen und zu sagen, Gott, ich will nicht einfach nur so einen Wunschautomat haben, sondern ich möchte wirklich ein Leben leben, was voll ist. Was voll ist von deiner Liebe, von deiner Annahme, von deiner Güte. Und Gott ist den Weg gegangen. Er hat Jesus, seinen Sohn, auf diese Welt geschickt, damit du und damit ich Leben haben können. Damit das Leben anfangen kann. Echtes Leben. Und Gott mit dir und mit mir in Beziehung leben kann. Und dafür bin ich total dankbar. Das steht über all dem in meinem Leben. Es macht mich dankbar zu wissen, hey, mein Leben hat einen Start gehabt und mein Leben ist voll von der Liebe Gottes. Mein Leben ist voll davon und ich kann dankbar sein dafür. Und ich kann dankbar sein für all die tollen Momente, die man so erlebt. Und ich kann Gott dafür Danke sagen. Amen. Ich würde ganz gerne zum Abschluss noch beten. Und dann wollen wir einfach mit dem Gottesdienst noch weitermachen. Und ich glaube, ich habe den Plan gerade nicht hier, aber ich glaube, wir wollen singen. Ne? Genau, sehr gut. Und wenn es dir möglich ist, lass uns doch gemeinsam aufstehen, dann können wir gleich direkt stehen bleiben beim Singen. Vater, ich danke dir dafür, dass du interessiert bist an einem Leben mit uns und an einem Leben in Fülle. Dass du ja so viele geniale Gedanken über uns hast und dass du mit uns in einer Beziehung leben möchtest. Dass es nicht nur darum geht, irgendwie hinzugehen und zu sagen, danke Gott für das, was du Großartiges tust, sondern Beständigkeit zu haben, Beständigkeit zu leben mit dir, Herr. Danke, dass du all das getan hast, dass du deinen Sohn geschickt hast. Und auch wenn es echt verrückt klingt und auch nicht so, ja, nicht so logisch, Herr, so ist es doch wahr, weil es ist erlebbar. Vater, und ich danke dir dafür, dass du ein liebender Gott bist, der interessiert ist am Leben von jedem Einzelnen heute Morgen hier. Amen.